für Jesus bist. Ja, nimm uns doch bitte ein bisschen hinein in deine Geschichte.
Ja, danke Ewald. Erstmal herzlichen Dank, auch von meiner Seite aus erstmal einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen im Livestream. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute dabei zu sein. Jetzt ist natürlich diese Frage sehr schwierig zu beantworten. Das ist eine Lebensgeschichte von 28 Jahren in drei Sätzen zusammenzufassen. Aber vielleicht ganz kurz, ich bin Kind gläubiger Eltern. Mein Vater ist Pastor gewesen, ist jetzt im Ruhestand und ich bin groß geworden mit dem ganzen, ich sag mal, Frommen. Das heißt, ich habe gewusst als Kind, wer ist Onkel Abraham und der Papa Noah und der liebe Heiland mit seinen 7 Schäflein. Aber ich hatte keine persönliche Beziehung dazu. Und als Kind oder in der Jugend hatte ich eine Entwicklung, dass ich mich sehr abgelehnt gefühlt habe und dass ich sehr stark darunter gelitten habe. Ich war sehr dick und war auch nicht sonderlich beliebt. Heute würde man sagen, ich wurde kräftig gemobbt. In dieser Phase habe ich eine Erfahrung gemacht, um das ganz kurz nur reinzubringen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du ein bisschen Geld hast, dann sieht die Sache ganz anders aus. Wenn du Leute einladen kannst, wenn du eine Schachtel Zigaretten rumreichen kannst, wenn du Leute einladen kannst, auf einmal wollen sie mit dir Gemeinschaft haben. Und das ist ein Lebensstil bei mir geworden. Da ich aber, wie ihr schon mitbekommen habt, ja nicht aus Millionärs- oder Milliardärshaushalt komme, sondern aus bescheidenen Verhältnissen, habe ich sehr früh den Bedarf gehabt nach sehr viel Geld. Und den habe ich dadurch gestillt, dass ich angefangen habe, alles zu tun, was ich tun konnte, um an Geld ranzukommen. Das fing mit 13, 14, 15 schon an. Habe ich in der Zeit, wo mein Vater vorne gepredigt hat, hinten die Jacken durchwühlt und mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Bin dann auch tatsächlich immer mit den richtigen Leuten zusammengekommen, wie das im Leben ja manchmal so ist. Kam dann eben später nach Berlin, bin im Autohandel gelandet und bin, um das kurz zu machen, ihr dürft natürlich das Büchchen gerne mitnehmen, euch nochmal reinlesen, bin hochkriminell geworden und habe aber die ganze Zeit gedacht, dass ich es eigentlich richtig mache, weil ich hatte ja die Taschen voller Geld, ich konnte auf dicke Hose machen, ich bin mit dem Porsche rumgefahren und mein Vater und die Gemeindeleute mit einem kleinen Fiesta, mit einer kleinen bescheidenen Wohnung, mit kleinem bescheidenem Essen und ich habe gedacht, ich habe es ja richtig gemacht. Ich hatte nur eins vergessen und das war, das hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen, ich hatte vergessen, dass Gott mich nicht vergessen hat. Und dass die Gebete, die für mich da waren und dass diese Segenslinie, die auch schon durch die Generationen von Betern für mich da war, dass diese Segenslinie natürlich nicht an Gott vorbeigegangen ist. Und eines Tages kam der Tag, wo Gott angefangen hat, in mein Leben reinzusprechen. Und das war auch ehrlich gesagt nicht unbedingt von mir gewünscht. Und er hat mich auch nicht vorher gefragt, ob ich das möchte. Er hat es einfach getan. Und da gibt es einen sehr schönen Bibelvers, der ist mir, der passt auch sehr schön zu Advent oder wird auch im Advent sehr gerne verwendet, hat auch eigentlich in diesem Bereich seinen Bezug. Aber das steht in Galater 4, Vers 4. Und da heißt es, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und so kam irgendwann der Zeitpunkt für mein Leben, wo Gott angefangen hat, in mein Leben reinzuwirken. Und das Wirken Gottes waren tatsächlich Schwierigkeiten. Und ich möchte die Zeit jetzt nicht nehmen, das weiter auszuführen. Da dürft ihr euch reinlesen oder mich nachher ansprechen. Gott hat es geführt, dass ich wirklich in absoluten Crash gelandet bin. Ich hatte mich hochverschuldet, hatte mich mit Sachen eingelassen, die ich lieber gelassen hätte. Und ich war wirklich an dem Punkt, dass ich wusste, dass ich jetzt das Ding nicht mehr selber gehandelt bekomme. Ich war hochverschuldet, hatte mich mit Mafia-Geschäften eingelassen, alles mögliche als Autohändler, gestohlene Autos verschoben, all die Dinge könnt ihr euch vorstellen. Einmal quer durch Strafgesetzbuch und irgendwann war der Tag da, wo ich gemerkt habe, okay, es geht nicht weiter und ich kriege diese Seifenblasen nicht mehr aufrechterhalten. Ich kann nicht einfach so weitermachen. Irgendwann, ihr wisst das, wenn euch jemand Geld schuldet, dann beim ersten Mal sagt er vielleicht, ja, gebe ich dir morgen, sagt er, alles gut. Dann eine Woche später fragt er vielleicht nochmal und 3 Wochen später nochmal und irgendwann merkt er, das stimmt was nicht. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Und so war das ja in meiner Situation. Der Druck wurde immer größer und ich wollte dann aus dem Leben abhauen, weil ich einfach gedacht habe, okay, das kriege ich nicht mehr gehandelt. Freunde kann ich sogar sagen, sind in den Wald gebracht worden, unter Schläge gezwungen worden, Loch zu buddeln, sind reingeschubst worden. Man hat ihnen gesagt, pass auf, jetzt hast du, ich weiß nicht, eine Woche, einen Monat, keine Ahnung, hast du den Zeitraum und bis dahin ist die Kohle da, sonst bist du und deine Familie hier drin. Und es hatte mich noch nicht erreicht, aber ich wusste, ich bin ganz knapp davor. Und so habe ich gedacht, okay, was mache ich mit meinem Leben? Ich habe mir dann überlegt, was ist mit Religion? Habe zurückgedacht an den Glauben meiner Eltern und dachte, okay, ist irgendwie alles Quatsch und bin dann hängen geblieben in dem Gedankengut der Reinkarnation. Habe gedacht, alles klar, das hört sich vernünftig an. Was du heute nicht schaffst, machst du morgen. Also wenn du dieses Leben jetzt beendet hast, dann kriegst du das nächste und das nächste und das nächste und irgendwann Und das schien mir ein Trost zu sein. Und so habe ich überlegt unter dem Druck, was mache ich? Und ich hatte jetzt gewusst, ich muss das Leben verlassen. Ich hatte da auch keine Angst vor, weil ich dachte, das geht dann irgendwie weiter. Wirst wiedergeboren und dann hast du nochmal eine Chance. Aber jetzt so vor den Zug springen oder vom Hochhaus oder so, das war jetzt auch nicht so meins. Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, Mensch, wenn Leute, man hört ja immer wieder von diesen sogenannten goldenen Schüssen, von dieser Überdosis Heroin, dachte ich, ah, okay, was ist das? Habe ich mit auseinandergesetzt, alles klar. Ich hatte jetzt mit Drogen eigentlich nichts zu tun, aber ich dachte dann, alles klar. Das ist also ein Narkotikum, du schläfst ein, wachst nicht mehr auf. Hörte sich cool an für mich. So habe ich mir in einer Nacht fast 2 Gramm Heroin besorgt von einer Prostituierten, weil ich ja auch nicht wusste, wo man das Zeug kriegt, und habe mir das Zeug gedrückt und könnte das alles, ich habe es ein bisschen im Buch auch beschrieben, und bin nächsten Tag aufgewacht, habe gedacht, was ist denn jetzt los? Was kannst du denn jetzt falsch gemacht haben? Bin aufgewacht, eingeschlafen. Und irgendwann in diesen Anruf rein kam, in diese Zeit rein, in die Situation rein kam der Anruf meiner Mutter. Meine Mutter sagte, Markus, was ist los bei dir? Ich sag, nix, was soll sein? Werdet ihr jetzt da nicht gleich erzählen, was ich da gerade für einen Mist gemacht habe, ne? Und sie sagt, nee, Markus, bei dir stimmt irgendwas nicht. Ich sag, Mutter, was ist los? Erzähl. Und dann sagte sie, Markus, ich habe letzte Nacht so um dich kämpfen müssen. Ich habe so um deine Seele, ich habe da ein bisschen nachgefragt, was meinst du? Und sagt sie, sie hat dann auch hinter mir das noch erzählt, sie hat nicht gespürt, dass ich einen Unfall habe. Ihr kennt diese mentale Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Ja? Aber das war nicht, dass sie gedacht hat, der macht jetzt einen Quatsch oder der hat einen Unfall oder Stimme, sondern sie hat gespürt, mein Sohn ist auf dem direktesten Weg verloren zu gehen. Sie hat gegen angekämpft, im Gebet über Stunden. Und als mich diese Botschaft erreicht hat, habe ich erst mal gedacht, was für ein Quatsch. Was für ein Unsinn. Unter 7 Milliarden Menschen war ich einer, der alles hatte. Wir leben in einer Situation, ich erzähle darüber ja gleich noch, wo viele Menschen in Not sind, wo viele, viele Menschen Druck haben. Ich hatte alles und ich habe alles mit Füßen getreten. Gott hätte doch wirklich sagen können, okay, komm, also den lasse ich jetzt gehen. Und du hast es gerade gesagt, nein, Gott hat einen Plan, der anders ist. Und aus einem Grund, warum? Weil Gott ist der Gott des Einzelnen. Amen. Gott interessiert sich nicht für eine große Masse, Gott interessiert sich für dich und für dich und für dich am Livestream und für die Menschen da draußen, für jeden Einzelnen. Er hat sich für mich interessiert. Und als ich das, jetzt muss ich das abschließen, weil sonst die Zeit wegrennt, lest nochmal in das Büchchen rein. Als ich das begriffen habe, hat sich für mich eine Tür geöffnet. Ich dachte dann auch, okay, jetzt bist du fromm, jetzt kommt ein Engel. Ich habe mich dann bekehrt bei meinen Eltern interessanterweise, bin auf die Knie gegangen, habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, und wenn es wirklich wahr ist, dass du Leben verändern kannst, dann brauche ich jetzt nicht die Pfingstübel auswendig zu können oder die Psalmen hoch und runter auswendig zu können, sondern ich brauche Veränderungen in meinem Leben. Weil ich immer gedacht habe, okay, ich wusste ja auch, dass als kindgläubige Eltern, dass nicht auch in Gemeinde oft nicht alles Gold ist, was glänzt. Und dann hat man ganz viel, dass man immer sagt, ja, die an und da ist ja schlecht und da. Und ich habe gesagt, okay, ich brauche das alles nicht. Ich brauche auch nicht das ganze Gerede. Was ich brauche, ist Veränderung. Das hat Gott dann geschenkt. Und Gott kam nicht mit einem goldenen Koffer voll Geld und hat gesagt, so hier, nimm den hin, mein Sohn, du bist ja jetzt fromm, zahl deine Schulden. Sondern Gott hat so geführt, dass ich wirklich abhauen musste aus Berlin mit einem Koffer voll Klamotten in einer Nacht. Nächsten Tag hätte ich wahrscheinlich nicht mehr gelebt. Und dann bin ich gelandet beim AVC. Und beim AVC habe ich Heilung empfangen. Da waren Brüder, die haben mich aufgenommen, die haben mich durchgetan, die haben für mich gebetet. Der Eduard kennt die, der Reihe nach, Ewald kennt die den Namen, ältere Brüder. Und das ist so ein Anliegen von mir, mit dem ich jetzt schließen möchte. Seid Väter und Mütter in Christi für andere. Zuchtmeister, sagt Paulus, haben wir genug. Aber Väter und Mütter in Christi, die da sind für andere, die Leute aufnehmen, die sich reingeben in diese Menschen, das habe ich erlebt. Und Gott hat mich so verändert. Und deswegen brennt mein Herz auch so für heute für Menschen in Not, für Verlorene, für Verfolgte, für Kinder, die so unter diesem abartigen System Satans leben müssen, nämlich den Menschen zu erniedrigen, das, was Gott als Tolles geschaffen hat, mit den Füßen zu treten. Dagegen arbeiten wir an. Aber da erzähle ich gleich noch was zu.
Wow, vielen Dank. Also wirklich sehr zu empfehlen. Lest das. Mich hat es so gepackt, obwohl ich Markus kenne und seine Geschichte schon mal auch gehört habe. Aber beim Lesen, also es hat mich total gepackt, ne? Im Anschluss an den Gottesdienst könnt ihr natürlich auch die AVC-Zeitschrift mitnehmen und ein bisschen mehr mitbekommen, was dieses Missionswerk alles tut. Eine Kontaktkarte ausfüllen, dass ihr regelmäßig Infos auch bekommt. Für mich ist das irgendwie so ein Reconnecten mit AVC und ich bin gespannt, was wir da miteinander auch noch alles erleben werden. Für dich, Markus, war es ja auch so, dass du jahrelang dann nicht mehr beim AVC warst und dein Weg hat dich weitergeführt und du bist seit diesem Jahr wieder beim AVC als Referent für Öffentlichkeitsarbeit und bist unterwegs und ich finde das total spannend, wie Gott so seine Wege führt und auch wieder einsetzt in den Dienst und total spannend. Du hast, glaube ich, auch ein Video mitgebracht, wo wir einen kleinen Einblick bekommen und
ja, was ich vielleicht noch dazu sagen muss, eine Erinnerung, die ich an ihn hier habe, ist, wir waren zusammen auch unterwegs und natürlich nach 20, 25 Jahren hat man nicht mehr alles an Erinnerung, aber eins weiß ich noch, wir beide haben mal richtig kräftig miteinander gefroren. Weißt du das noch?
Ja.
Wir waren zusammen auf einem Missionseinsatz in der Ukraine bei 40 Grad minus und sind, glaube ich, 4 von 5 Fahrzeugen eingefroren.
Genau.
Das war ein spannendes Erlebnis. Ich glaube, das verbindet uns bis heute noch ein bisschen.
Amen. Ja, das ist wahr. Könnt ihr euch vorstellen? Ewald, 22 Jahre, fährt LKW in die Ukraine. Es wird mit einem ganzen Team, es wird immer kälter und kälter und es schneit und irgendwann ist minus 40 und der Diesel im Tank friert ein und man steckt da fest irgendwo in der Pampa. Und also abenteuerlich, wirklich. Das habe ich einmal gemacht und nie wieder. Aber ich war auch in Sibirien bei minus 50. Also wenn du dich auf das Abenteuer Mission einlässt, da kannst du was erleben.
Kannst einiges erleben. Jetzt sind wir schon ein bisschen älter, jetzt lassen wir die Jüngeren gehen. Ne?
Okay,
du hast gerade angesprochen den Videoclip. Ich würde vielleicht ganz kurz vorher nochmal in Eckdaten sagen, was dieses Hilfswerk überhaupt ist. Also du hast schon gesagt, AVC. Ihr seht es auch an diesen drei Bannern. Das ist im Prinzip das, was uns auf dem Herzen liegt. Und zwar ist das Aktion. Das hieß damals Aktionskomitee für verfolgte Christen, heute heißt es Aktion für verfolgte Christen und Notleidende, ist entstanden vor rund 50 Jahren. Ich möchte dich an dieser Stelle herzlich offiziell im Namen des AVC einladen. Wir werden im Mai unsere 50-Jahres-Feier haben und da bitte schickt ihn hin. Das sollte ein kleiner Erinnerung sein für ihn und er wird euch auch Gutes mitbringen. Wir arbeiten in drei Bereichen. Es geht darum, eben verfolgten Christen beizustehen. Es geht darum, Notleidenden zu helfen. Auch das ist euch ja alles nicht unbekannt. Und das Wichtigste aber, was immer das Fundament ist oder was auch das Tragende ist, warum wir das überhaupt tun, ist, wir möchten Jesus Christus bekannt machen. Deswegen sind wir am allerliebsten da, wo das Evangelium noch nicht verkündet ist und unsere Teams fahren, du hast es gerade gesagt, gerade ist André Berglitzhoff, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, mit sogenannten Monster Trucks, da sind die Räder so groß wie wir beide, Amphibienfahrzeuge, die können sogar schwimmen und wenn sie einbrechen auf Eis, dann können die weiterschwimmen, sind sie unterwegs bis zum Polarkreis, um das Evangelium zu verkünden in Bereichen, wo die Menschen noch nie von Jesus gehört haben. Das ist das, was wir lieben. Aber jetzt können wir, wie gesagt, einen kleinen Clip mal zusammen anschauen, der uns ganz kurz reinholt, was wir so tun.
Super.
Jetzt hier in diesem Gottesdienst zusammen. Die meisten von euch, gehe ich mal davon aus, sind mit Jesus schon eine ganze Weile unterwegs, lieben Jesus, kennen die Botschaft, kennen die biblischen Nachrichten. Die Bibel sagt ja auch, dass wir nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen haben werden, stimmt das? Ist das bei euch auch schon angekommen? Dass wir nicht, brauchst dich nur bekehren, dann kriegst du Frau, Haus, Boot, bist immer reich, bist immer gesund, nein. Jetzt stellt euch vor, wir sitzen hier zusammen, auf einmal rappelt es ringsrum, es stürmen bewaffnete Leute rein. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt heute hier ungefähr sind, lass mich mal schätzen, sind es 60, 50, 70. Diese bewaffneten Männer nehmen uns alle fest. Einer von uns denkt, okay, vielleicht kann ich flüchten, flüchtet durch einen Ausgang und wird erschossen auf der Flucht. Die anderen 60, rund 60 Leute werden gekidnappt und irgendwo hingebracht, wo keiner weiß, wo sie sind. So geschehen in Nigeria im November. Wir haben heute die Situation, dass man manchmal denken könnte, der AVC wurde gegründet vor etwa 50 Jahren aus der Not heraus. Verfolgung, humanitäres Elend und so weiter und so fort. Und zwischendrin gab es Leute, die haben gesagt, ja, Mensch, eigentlich seid ihr jetzt arbeitslos, weil hat sich doch alles so zum Guten gewendet. Ostblock ist offen, wir haben Freiheiten und. Es ist nicht mehr so eine humanitäre Not wie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Aber nein, es stimmt nicht. Es wird immer mehr. Wir haben eine Situation, wo wir spüren, und das ist eigentlich der geistliche Ansatz, wir sind ja heute in einem Gottesdienst, wo wir spüren, dass wir uns in der letzten Zeit befinden. Amen? Seid ihr mit mir? Und in dieser letzten Zeit steht natürlich auch unser Feind auf und will gegen das Gute kämpfen. Also jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute so ganz ruhig sind und ganz bescheiden ihr Leben leben, dann ist eigentlich nicht viel um sie herum los. Aber sobald du dich aktiv machst für Gott, sobald du dich reinnehmen lässt in Dinge, auf einmal kriegst du Anfechtung, auf einmal kriegst du Probleme. Und dieses selbe System erleben wir natürlich in der weltweiten Mission, weil wir erleben, wie der Teufel versucht, das Werk des Menschen, ich habe gerade gesagt, der Gott des Einzelnen, die einzigste Religion, wo Gott den Menschen sucht und nicht Menschen den Gott. Amen. Ein Gott, der Menschen verliebt ist, der sich für jeden Einzelnen interessiert, der sagt, die Schöpfung ist etwas Wunderbares, nach ihm gemacht, nach seinem Vorbild, mit eigenem freien Willen ausgestattet. Wunderschön, sagt die Bibel, bist du. Ich glaube das auch manchmal nicht, wenn ich in den Spiegel gucke, aber es ist die Wahrheit. Ich sehe das bei meiner Frau. Ich möchte euch sagen, hier, guckt mal, steh mal kurz auf, möchte ich meine Frau vorstellen, die hat sie noch nicht gezeigt. Steh mal auf, schnell, komm, zack, ohne Maske. Schau mal, was für eine schöne Frau ich habe. Der Teufel versucht, es zu erniedrigen und mit Füßen zu treten, versucht zu zerstören, kaputt zu machen, versucht zu verhindern, dass das Werk Jesu weiterläuft, dass Menschen keine Errettung finden und so weiter. Und das ist das, was wir im Augenblick erleben, in eigentlich zwei Bereichen, die wir hier darstellen. Ich möchte euch ganz kurz nur in ein paar Zahlen mit reinnehmen. Vielleicht ist es doch interessant für euch. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben in der Weltbevölkerung, wir reden jetzt von etwa 7 Milliarden, glaube ich, geht Tendenz Richtung 8 Milliarden, haben wir ungefähr ein Drittel davon sind Christen. Und in den ganzen Staaten, die wir haben, haben wir rund 50 Staaten, in denen die Menschen in ihrer Religionsfreiheit behindert werden. Also das finde ich schon mal interessant von der Zahl her. Und man sagt, das kommt jetzt von den offiziellen Statistiken, zum Beispiel von Open Doors und so weiter, man sagt, dass etwa 300 Millionen Christen in einem sehr hohen oder extremen Maß der Verfolgung ausgesetzt sind. Also 300 Millionen. Wir haben in Deutschland 80 Millionen Einwohner, kannst also mal hochrechnen, wie viele Menschen weltweit das betrifft. Und man sagt, dass etwa 100.000 Christen jährlich sterben nur aufgrund ihres Glaubensbekenntnisses. Also ich finde, das ist schon eine beeindruckende Zahl. Wir müssen uns die Zahlen nicht merken und Zahlen sind auch irgendwie ja Schall und Rauch und können belasten. Darum geht es nicht. Aber ich finde es doch interessant, mal zu sehen, um dann zu dem Punkt zu kommen, was ich heute für euch eigentlich auf dem Herzen habe. Weltweit sagt man, dass etwa einer von 6 Personen verfolgt wird. In Afrika sind es sogar 2 von 5, einfach statistisch gesehen mal. Ich habe vorhin erzählt von Nigeria, das ist ein Land, was mich im Augenblick ganz besonders beschäftigt. Nigeria ist von der Bevölkerungsanzahl das größte Land Afrikas. So geografisch ist es gar nicht so groß, gibt es größere, aber von der Bevölkerungsanzahl hat etwa 200 Millionen Einwohner. Und da ist es ganz interessant, dass man unterscheidet zwischen Süd und Nord Nigeria und im Süden sind eigentlich überwiegend Christen. Also das Land mit den 200 Millionen Einwohnern ist tatsächlich etwa 50-50, halb Christen, halb Islam. Und im Nord-Nigeria, da sind überwiegend Moslems oder Menschen des muslimischen Glaubens. Und in diesem Bereich versucht man gerade mit aller Gewalt, mit Unterstützung von arabischen Ländern und von angrenzenden Ländern wie Niger und so weiter und so fort, versucht man, die Christen radikal zu vertreiben. Und sie schlachten die Brüder wirklich regelrecht ab. Die kommen nachts, überfallen die Dörfer. Ihr habt vielleicht gehört von diesen Fulani-Hirten, Boko Haram. Sie überfallen die Dörfer einfach, oftmals nachts, erschießen die Leute, verschleppen Mädchen, Frauen. Ihr wisst, nach der islamischen Tradition ist es oft so, dass der Feind, der Mann, getötet wird, die Frauen, Kinder oft verschleppt werden. Wir haben, ist auch eine interessante Zahl, etwa 1000 entführte Kinder allein in Nigeria innerhalb der letzten 12 Monate. Das habt ihr aber schon in Nachrichten gehört, im Fernsehen, es ist ja auch bekannt, dass man davon immer wieder hört. Und was passiert hier? Die Kinder werden oft mit jüngstem Alter zwangsverheiratet, mit der Verheiratung werden sie zwangskonvertiert. Ihr kennt das Ganze, dann werden sie automatisch. Ich möchte hier eigentlich an der Stelle mal ganz kurz einen Werbeblock machen. Ich möchte euch ein Buch empfehlen. Ich habe gerade diesen Virus leider bei mir auch, der mich aufs Bett getrieben hat vor einiger Zeit, und in dieser Quarantänezeit habe ich dieses Buch gelesen. Das heißt Jesus und Mohammed. Das ist ein Buch, was einfach ganz praktisch Jesus und die Lehre Mohammeds gegenüberstellt. Einfach Seite für Seite stellen sie gegenüber. Was sagt der, was sagt der? Und das ist ein Buch, möchte ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr euch mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen möchtet. Ich habe das hinten am Büchertisch. Das ist ein Buch, was euch ein bisschen reinholt in diese Lehre. Und ich habe sehr, sehr viel verstanden. Es ist ganz einfach geschrieben. Ich bin auch nicht so ein hoher, schlauer Kopf wie euer Pastor hier. Ich tue mich oft schwer damit, so dicke Bücher überhaupt anzupacken. Ich weiß nicht, wem geht's von euch auch so. Aber das Buch hat mich gepackt. Und es hat wirklich mich von Seite zu Seite, weil es immer schön gegenüberstellt und ganz einfach verständlich. Und ich habe sehr viel Verständnis bekommen für die Lehre des Islam, also warum Menschen des islamischen Glaubens so denken und ticken, wie sie sind. Und dazu gehört eben auch einiges, was wir jetzt erleben, was dann in der Verfolgung umgesetzt wird, weil halt die Scharia, und die soll in diesen Ländern umgesetzt werden, sagt ganz klar, wenn jemand den islamischen Glauben verlässt und zum christlichen Glauben konvertiert, dann ist er zu töten. Punkt. Das passiert dann vielleicht auch nicht in jedem Falle tatsächlich so, aber das sagt die Scharia. Und daher haben wir diese Situation, und das haben wir ja in verschiedenen Ländern. Wir haben das im Iran, wir haben das in Afghanistan. Ihr habt das jetzt ganz zeitaktuell ja mitbekommen, dass wir gläubige Geschwister in Not hatten, weil durch die Situation, wir haben ja reingearbeitet, ihr habt sicherlich darüber schon berichtet, es haben sich Menschen da bekehrt, und jetzt nachdem die Taliban das Ganze wieder übernommen haben, entstand natürlich die Angst, okay, die sind wirklich heute, letzte Woche, wahrscheinlich morgen, die laufen durch die Dörfer und suchen gezielt nach Konvertierten. Die fragen die Nachbarn, weißt du jemand, der eine Bibel hat? Hat dir jemand christliche Literatur verteilt? Kennst du jemand, der Christ ist? Und sie in der Regel werden die Leute sofort aus ihren Häusern rausgeholt und erschossen. Das ist die Situation, die wir heute haben. Und wir möchten uns dafür einsetzen als Hilfswerk, dass wir diesen Menschen dienen. Wir haben zum Beispiel als praktisches Beispiel, was tun wir? Wir arbeiten von zwei Seiten aus nach Afghanistan rein, haben über 1000 Menschen bei der Flucht helfen können. Davon waren ungefähr ein Drittel auch tatsächlich Christen, auf der Flucht helfen können. Wir arbeiten von Usbekistan aus rein, wir arbeiten von Pakistan aus rein. Wir haben Leute in Pakistan in sogenannten Safe-Häusern, wo wir dann Christen verstecken. An der Zahl waren es jetzt aktuell gerade 166 Personen. Das ist das, was wir tun, weil wir es lieben, unsere Geschwister in der Situation nicht alleine zu lassen. Amen. Und manchmal, wenn ich diese Zahlen bringe, dann könnte man meinen, okay, aber das ist doch alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich möchte euch noch einmal reinholen in meinen Gedanken. Gott ist ein Gott des Einzelnen. Gott interessiert sich für jeden Einzelnen. Und jedes Kind, was wir in der Patenschaft betreuen, jeden Menschen, dem wir Mut machen. Ich erzähle euch gleich noch zwei Geschichten, wo wir erleben, wie Gott auch praktisch reagiert und Dinge tut. Und Menschen manchmal dafür einen Preis bezahlen müssen. Aber wir wissen, dass Gott den Menschen nicht vergessen hat. Und das feiern wir mit Weihnachten. Wenn man die Leute draußen fragt, was ist Weihnachten, ihr wisst selber, die meisten wissen gar nicht mehr, was ist Weihnachten. Also ich bin manchmal wirklich erschrocken, wenn man so gerade bei jüngeren Leuten hört, man muss sich ja gar nicht wundern, wenn die Weihnachten irgendwann mal abschaffen und sagen, okay, das ist halt einfach der Tag des Lichts. Ja, das ist doch so der Trend, dass man alles Christliche ausmerzen möchte und macht halt irgendwo das Fest des Kerzenscheins oder das Fest der Familie, und irgendwann der Grundgedanke von dem, was dahinter steckt, darf man ja heute schon kaum noch sagen. Aber wir wissen, dass die Weihnachtszeit eine Zeit ist, wo Gott uns immer wieder daran erinnert, dass er einen Plan für uns hatte, ehe wir da waren. Und dass er für uns da war, ehe wir ihn kannten. Und dass er eine Lösung für unser Leben hatten, ehe wir ihn gefragt haben. Und die Bibel geht so weit und sagt, ehe ihr auch nur rufet, werde ich antworten. Halleluja! Das ist unser Jesus. Gebt ihm mal einen Applaus. Das ist unser Gott, der den Menschen in der Hand hält und der genau weiß, wo wer wie steht. Und ich höre immer wieder Geschichten. Ich habe in einem Bericht, ähnlich wie heute, der auch live gestreamt wurde, gesagt, wir brauchen Jesus, wir brauchen Jesus, wir brauchen Jesus. Jesus kann die Menschen verändern. Dann hat einer in den Kommentaren geschrieben, ja, so ein Schwachsinn, guck doch mal die Kreuzritter und dies und das und was haben die Christen nicht auch alles. Und dann muss ich sagen, ja, das stimmt. Aber ich rede doch nicht von Kreuzrittern, ich rede von Jesus, Amen. Ich rede von einem menschenverliebten Gott, der Mensch geworden ist, um einen Weg zu schaffen, dass wir Verbindung haben dürfen zu Gott, dass wir unsere Ewigkeit im Himmel verbringen dürfen. Das ist mein Jesus. Ich möchte euch in ein zweites Thema ganz kurz mit reinnehmen. Das ist das Thema Not. Auch wieder nur ganz kurz punktuell, aber ich glaube, dass euch das interessiert. Wir haben etwa 70-75% der Weltbevölkerung lebt in Not. Also verschiedene Formen, Hunger und so weiter. 83 Millionen Menschen sind aktuell auf der Flucht. Ihr habt hier, ich weiß, das ist eine sehr starke Flüchtlingsarbeit über die letzten Jahre. 83 Millionen Menschen, das ist ungefähr die Bundesrepublik Deutschland, befindet sich im Augenblick auf der Flucht vor Verfolgung, vor Hunger, vor Kälte, vor allen möglichen Situationen, teilweise auch Naturkatastrophen natürlich, alles das spielt da mit rein. 22 Milliarden Menschen haben laut UNICEF, und die sind da ja wirklich fit, die haben da den Zahlen, glaube ich, haben keinen Zugang zu regelmäßigen, frischen, sauberen Trinkwasser. Stell dir das mal vor. Das ist ein Drittel der Weltbevölkerung, hat nicht, ich bin jetzt jemand, ich dusche sehr gerne. Ihr vielleicht auch, ich dusche gerne lange und warm und das habe ich richtig Freude an. Und dann fällt mir dann doch manchmal doch eigentlich, ich denke, Mensch, in so viele Menschen, jeder Dritte hat nicht mal Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und täglich sterben statistisch 10.000 Menschen an den Folgen, 5.000 davon sind Kinder, an den Folgen von verunreinigtem Trinkwasser. Und das sind alles Sachen, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Und ich möchte uns damit auch nicht belasten. Ja, ich sage das nur, dass wir eine Gegenüberstellung haben, dass das, was uns vielleicht manchmal als so wichtig erscheint und was uns so bedrängt und was uns so bedrückt und wo wir vielleicht unsere persönliche Mühe mit haben, dass Gott uns vielleicht manchmal auch die Augen einfach mal weglenken darf von eigenen Umständen und Problemen und mal hinlenken darf zu Dingen, die er vielleicht sogar durch dich und mich getan haben möchte. Das ist ja der Anspruch von Mission. Mission sagt ja, es reicht nicht zu sagen, du, ich wünsche dir, dass es dir gut geht und ich wünsche dir, dass du zu essen hast, sondern es ist ja, wir sollen senden und das ist, was ihr als Gemeinde tut. Ihr sendet euren Pastor, er fährt nach Kasachstan, es werden Gemeinden gebaut, es wird Menschen die gute Nachricht. Das ist die Erfüllung von dem Wunsch des Evangeliums. Mein persönliches Steckenpferd, und jeder hat ja so seine Sache, die einem persönlich ganz besonders wichtig ist, meins sind Kinder. Ich habe immer Kinder gemocht, ich habe zwei Töchter, das war immer so meins. Jungs, weiß ich auch nicht, war ich jetzt nicht so, die wollen immer Fußball spielen draußen, dafür bin ich zu dick und zu unsportlich. Ich habe dann lieber mit meinen Kindern, mit dem Mädchen mit Puppen gespielt. Nein, Quatsch, ihr wisst, was ich meine. Aber ich mochte immer, ich habe es geliebt, Kinder. Und ich habe eine Sache, die mich unheimlich beschäftigt, und das ist das Thema, dass ich weiß, Kinder können nichts dafür, wo sie geboren werden, was für Eltern sie haben, was für einen sozialen Status sie haben, in welchem Land sie geboren werden. Du hast erzählt von Reha-Arbeiten, ich liebe es. Ich könnte jetzt jede Woche, 5 Wochen in Folge nur erzählen, was Gott Fantastisches tut. Wie Menschen aus der tiefsten Abhängigkeit kaputt bis zum geht nicht mehr heute Pastoren sind und Menschen für Jesus gewinnen. Ich kann euch erzählen von kaputten Ehen, die unrettbar waren, die heute wieder heil sind und sind ein Zeugnis für andere Menschen. Die Liebe Jesu verändert Menschen. Halleluja, das ist unser Evangelium. Wenn dann alle. Wir machen es für Jesus. Gebt Jesus einen Applaus, nicht der Aussage. Jesus ist gut. Und diese Kinder beschäftigen mich aus dem Grund ganz besonders, weil ich mitkriege, wie der Teufel besonders auch gegen Kinder arbeitet. Lasst mich noch mal ein paar Zahlen, nur ganz, ganz, ganz kurz. Man sagt, dass täglich 15.000 Kinder sterben an heilbaren oder vermeidbaren Krankheiten. Also wir sind wieder beim Thema Wasser, wir sind beim Thema Impfung, wir sind bei vielen Dingen. Die Kinder sterben, weil sie einfach die medizinische Versorgung oder das saubere Wasser oder die Möglichkeiten, die wir in unseren westlichen Ländern haben, der Betreuung, medizinische Versorgung nicht haben. Ich sagte schon von der Flucht, man sagt, dass 30 Millionen Kinder alleine im Augenblick auf der Flucht sind vor Krieg, vor Situationen, die ihr ja kennt. Wir haben etwa 100 Millionen Straßenkinder weltweit, 100 Millionen. Alleine in Manila, das ist auch so ein Thema in Philippinen, haben wir 1,5 Millionen Straßenkinder. Und ich habe jetzt etwas gehört vor noch gar nicht so langer Zeit, das hat mir die Füße bald unter den Boden weggezogen, den Boden unter den Füßen weggezogen. Es gibt in den Philippinen ein Gesetz, dass ein erwachsener Mensch mit einem Kind ab dem Alter von 12 Jahren Geschlechtsverkehr haben darf, wenn das Kind dazu sein Einverständnis gibt. Ich mache mal ganz kurz eine Pause. Das ist ja in sich selbst schon so ein Schwachsinn. Wie kann denn ein 12-jähriges Kind so eine Entscheidung vernünftig treffen? Aber es ist so und es ist erlaubt. Und das Ergebnis ist, dass die Kinder verprostituiert werden, dass sie verkauft werden, dass sie oft aus eigener Not heraus sich verprostituieren und die Leute werden dafür nicht einmal bestraft, die es tun. Was tun wir? Wir haben mit Carsten Augst in den Philippinen verschiedene Arbeiten, die direkt reingehen in diese Slums, die diesen Menschen dienen wollen, die diese Mädchen und Jungs runterholen von der Straße, wenn es geht. Wir haben ein House of Hope, da werden die aufgenommen in verschiedenen Altersgruppen, sind 2 verschiedene Anlagen und wir versuchen sie teilweise sogar zu vermitteln in Adoption, dass sie rauskommen aus dem Dreck. Ja, es sind immer noch 1,5 Millionen, aber jeder Einzelne zählt. Und dafür wollen wir einstehen. Und dafür bin ich heute Morgen auch bei euch, um dafür zu werben. Gott möchte uns benutzen. Und gerade dieses Thema, wir haben als AVC zum Beispiel solche Partnerschaftsprojekte. Da könnt ihr euch nachher, wenn ihr möchtet, könnt ihr nachher mal kurz reinschauen. Mit 20 Euro kann man ein Projekt unterstützen. Mit 30 Euro kann man im Monat ein Kind komplett unterstützen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr auf mich oder meine Frau oder auch Ewald kennt die Projekte auch mal zukommen, ich erzähle euch gern was darüber. Aber ich möchte jetzt noch kurz euch in etwas mit reinnehmen, was ich biblisch auf dem Herzen habe. Und zwar, es gibt aus dem 16. Jahrhundert, gibt es die Geschichte von einem Mann der frühen Mennonitenbewegung, der heißt Dirk Williams. Vielleicht hat der ein oder andere sogar schon mal von ihm gehört. Seine Geschichte ist, er war Wiedertäufer, er wurde verurteilt damals unter den Gesetzen, weil das ja nicht erlaubt war und der Glaube sowieso. Und er wurde tatsächlich verfolgt, er wurde dann verhaftet, wurde eingesperrt und dem Mann gelingt die Flucht. Und er kann sich abseilen mit irgendwelchen Bettlaken aus dem Gefängnis raus und flieht über einen gefrorenen Weiher. Und seine Wärter verfolgen ihn und einer von seinen Wärtern bricht in das Eis ein. Und Dirk Williams nach dem Bericht über die Situation überlegt auch nicht nur einen Bruchteil einer Sekunde, sondern er stoppt, er dreht sich um und rettet diesen Mann aus dem Wasser. Wird dann wieder verhaftet. Der Wärter selber sagt dann, ja, der hat mir doch das Leben gerissen, das kann doch nicht sein, wieso? Und er wird tatsächlich verhaftet und wird auf den Scheiterhaufen verbrannt werden. Und man sagt hinterher in der Aufarbeitung dieser Situation, was mag in dem Mann vorgegangen sein? Der hätte einfach weglaufen können, weiterlaufen können und hätte vielleicht sein Leben bewahrt. Und er hat einen fürchterlichen Tod erleiden müssen. Aber man sagt, es war ein Reflex. Was sind das für Menschen, die solche Reflexe haben? Die etwas sehen und sofort reagieren? Und ich möchte euch eine Bibelstelle mit auf den Weg geben, die ich meine, dass sie das erklärt. Und das ist 2. Korinther, Kapitel 5, der Vers 14. Und da nehme ich mal die erste Hälfte. Ich sag's mal aus der Übersetzung, wie ich sie vorliegen habe. Denn die Liebe Christi drängt uns. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum AVC gegründet wurde vor 50 Jahren. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum der Ewald sich sofort hat reinnehmen lassen, das Thema gesagt hat, ihr müsst hierher kommen. Egal wer, aber ihr müsst kommen und ihr müsst das in unserer Gemeinde weiterbringen. Das ist der Grund, warum über Generationen Menschen draußen sind. Wir haben Tausende von Kindern, die wir versorgen in Patenschaftsprojekte. Wir haben unzählige Pastoren. Ewald, erzähl mal in den nächsten Wochen davon, wie viele Gemeinden sind gegründet worden, Sibir, und du warst selber dabei. Es ist so viel passiert in dieser Zeit. Warum tun Menschen das? Weil sie sich drängen lassen von der Liebe Christi. Und ich frage mich manchmal in meinem Leben, was drängt mich? Was drängt mich? Was bewegt mich? Wir sind in dieser fürchterlichen Zeit, wo Familien, Freunde, Gemeinden auseinandergehen wegen dieser Diskussion über diesen Virus. Wir sind in der Zeit, wo wir unsere finanziellen Sicherheiten und was weiß ich vielleicht über alles andere stellen, wo wir vielleicht gar keine helfende Hand mehr haben für unseren Nachbarn. Wir sind in einer Zeit, wo kürzer als eine Stunde rund 25 Menschen am Tag nehmen sich das Leben in Deutschland. 9200 Knips Personen jedes Jahr in Deutschland. Und die Leute liegen teilweise in ihrer Wohnung, bis es so stinkt im Hausflur, dass irgendeiner sagt, Mensch, da ist doch irgendwas. Weil die Leute noch nicht mal mehr Beziehung haben zu ihren Nachbarn. Weil wir so gedrängt sind von allem Möglichen. Aber die Bibel sagt uns, wir sind errettet, wir haben Jesus kennenlernen dürfen, wir haben einen Weg vorgezeigt bekommen, wir haben aufs Herz gelegt bekommen, was Jesu Herz ist. Wir haben keine tote Religion wie den Islam, der von dir etwas erwartet und was du erfüllen musst, sondern wir haben einen lebendigen Glauben, einen Gott, der selbst sich durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben vertritt und zu uns sagt, raus, geh raus. Das Wort drängen hat ja drei verschiedene Bedeutungen, mindestens. Es kann dich zu etwas hindrängen. Es kann dich zu etwas wegdrängen. Und es kann dich auch drängen, in etwas drin zu bleiben, mal etwas auszuhalten. Stimmt das soweit? Das heißt, dieses Drängen ist etwas Gutes. Und die Bibel sagt, die Liebe Christi ist es, die uns drängt. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir als Gemeinde gefüllt werden. Und ich bin nicht hier, um zu sagen, du musst dies und du musst jenes. Sondern ich bin hier, um zu sagen, hey, lass uns doch gemeinschaftlich wieder gefüllt werden von der Liebe Jesu Christi. Und das ist doch Weihnachten ein wunderbarer Zeitpunkt dafür, sich das Thema nochmal neu anzunehmen. Was passiert da? In Markus 2, Kapitel 1 bis 5, da möchte ich euch mal was vorlesen. Das ist das, was so passiert in der Mission. Ich lese euch das mal einfach vor. Du kannst es drauf machen, musst aber nicht. Ich lese es mal vor. Ich habe vielleicht eine andere Übersetzung. Von da ist es vielleicht, hört einfach mal zu. Da heißt es, nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell rum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, so dass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Das ist ja, was wir uns so wünschen, gell? Gottes, die sie voll sind. Okay. Und ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Und da kamen vier Männer mit einem Gelähmten, den sie trugen. Und weil sie durch die Menge der Menschen nicht durch konnten bis zu Jesus, deckten sie über ihm das Dach ab. Und durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf einer Trage herunter. Also da müssen wir mal kurz hinhalten, ich sage da noch mal was zu. Aber dann im Ergebnis heißt es, als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zum Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wir wissen, dass er auch geheilt wurde. Das ist aber doch jetzt mal eine krasse Story, das ist für mich Mission. Was passiert denn da? Das war jetzt Hauskirche. Darf ich mal fragen, hat jemand von euch ein eigenes Haus? Ganz kurz, zeigt mal Hand. Ja, okay, so ein paar. Okay, jetzt stellt euch mal vor, wir machen bei euch einen Hausgottesdienst und der Ewald ist da und da ist so richtig die Hütte voll, weil sie alle sagen, oh, der Ewald, da ist was passiert. Als das letzte Mal da war, sind ganz viele geheilt worden. Das ist ja die Geschichte, die hier passiert. Jesus war ja in Kapernaum, er hat große Wunder getan, die Leute wussten das. Und so haben sie gesagt, oh, da muss ich wieder hin, wenn der schon da ist. Jetzt ist die Hütte aber so voll, dass man nicht mehr reinkommt. Jetzt bin ich mit drei Leuten noch da und wir haben einen dabei, wo wir sagen, der muss unbedingt hier hin, für den muss gebetet werden. Und wir kommen aber nicht rein. So, jetzt reiße ich da oben mal ein Loch ins Dach vom Ewald seinem Haus und gehe vielleicht noch durch die Etage durch, bis dahin, wo er sitzt. Nee, es ist ja nicht dein Haus, es ist ja irgendein anderes, aber jedenfalls stellt euch das mal bildlich vor. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle so begeistert davon waren. Ich weiß nicht, was der Hausbesitzer dazu gesagt hat, der gesagt hat, ja, preis den Herrn, endlich Menschen mit Glauben. Nein, ich glaube, dass es da auch ein bisschen Rambazamba gab, dass vielleicht die Familienangehörigen und der Hausbesitzer sagen, sag mal, seid ihr bescheuert? Wer zahlt denn das jetzt hier alles wieder? Aber wisst ihr, das ist Mission. Mission zahlt den Preis. Mission fragt nicht, was muss ich tun, sondern Mission bringt Menschen zu Jesus. Halleluja. Mission bringt Menschen zu Jesus. Das Ergebnis sind zwei Sachen. Das erste ist, derjenige, den sie hingebracht haben, ist gesegnet worden. Seine Sünden wurden vergeben, wurde geheilt. Und ich glaube zutiefst, auch wenn es nicht hier steht, dass die vier Jungs auch gesegnet wurden. Seid ihr mit mir? Ich glaube, dass Jesus das gesehen hat, was sie da getan haben. Mich begeistert diese Geschichte und ich möchte abschließen, dass wir Zeit haben zu Gebet mit einer wahren Geschichte, gerade vor kurzem geschehen. Wir haben zwei Evangelisten, beziehungsweise genau genommen ist der eine der Evangelisten, der andere war sein Schüler. Und sie waren unterwegs im Rebellengebiet im Südsudan und haben evangelisiert. Und es kommt das Militär, nimmt diese beiden fest und sagt, hör mal, was macht ihr? Ihr müsst Rebellen sein, sonst könnt ihr hier nicht frei rumlaufen. Man würde euch niemals erlauben, hier frei unterwegs zu sein. Und sagt, nein, wir sind wirklich nur Christen, wir wollen das Evangelium verkünden. Sie glauben ihr nicht. Und sie fesseln diese Jungs über Nacht an einen Baum, schlagen die so dermaßen. Der sagt, die haben mit dem Gewehrkolben so oft auf den Kopf geschlagen. Dem einen sein Ohr war richtig zermanscht. Und haben die liegen lassen über Nacht und haben sie gequält, haben immer wieder gesagt, das kann nicht sein, ihr müsst Rebellen sein, ihr müsst Rebellen sein, das kann nicht sein, ihr dürftet sonst hier nicht, man hätte euch schon längst. Und sagen, nein, wirklich nicht. Jetzt ist es so, dass das Militär sie ins Gefängnis bringt und zwar in ein Gefängnis mit den Schlimmsten der Schlimmen. Und dann haben sie gesagt von sich aus, Eduard, unser Leiter vom AVC, Eduard Schmidt, hat das live sich erzählen lassen, er war im Südsudan im November. Die Geschichte ist also aus erster Hand von den Jungs zu uns gekommen. Und sie sind ins Gefängnis gebracht worden und dann haben sie gesagt, okay, jetzt hat man sie wenigstens nicht mehr geschlagen und hat sie wenigstens nicht mehr gequält, aber sie hatten dann natürlich Angst. Dann haben sie gesagt, hey, was wird uns jetzt passieren mit diesen ganzen Schwerverbrechern? Und sie sind da drin 1, 2, 3 Tage und dann kommen die auch auf sie zu und sagen, was, ihr seid Christen, was erzählt ihr denn? Ja, dann predige doch mal. Und wollen sie provozieren. Und jetzt fängt der an und predigt das Evangelium. Und die hören zu. Und aus dieser Gruppe von diesen ganzen Schwerverbrechern bekehren sich innerhalb kürzester Zeit 70 von den Jungs. Und geben ihr Leben Jesus in einem Gefängnis, weil das Evangelium funktioniert, weil es lebendig ist, weil es kein toter Buchstabe ist, sondern weil es mit Kraft und mit Feuer, mit Vollmacht kommt. Und dafür ist ein Preis bezahlt worden von diesen Jungs. Und das Ergebnis ist, dass sie dann freigelassen wurden nach einer Woche und die Jungs im Gefängnis haben gesagt, Leute, ihr müsst wiederkommen. Und die Wärter haben gesagt, wir haben das nie erlebt, dass wir so eine Ruhe hier drin haben, ihr müsst wiederkommen. Und jetzt gehen diese Jungs, diese verrückten Kerle, weiterhin wöchentlich einmal in das Gefängnis und predigen das Evangelium und schulen sie und lehren sie und bringen ihnen Bibeln. Was sind das für Menschen, die sowas tun? Menschen, die einen Reflex haben. Die den Reflex haben, die Liebe Christi drängt nicht. Das ist Mission. Und ich wünsche mir das so sehr, dass ich diesen Gedanken heute bei euch unterbringen kann. Zu Hause und hier im Saal. Und wir haben abgesprochen, dass wir zusammen beten werden jetzt. Ich möchte euch sagen, es gibt viele Situationen, wo wir im Augenblick aktuell nichts tun können, außer zu beten.